Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid, hier vor Ort, aber auch online, dass ihr mit dabei seid. Oh, ich hoffe, ich werde mich hier nicht verheddern. Ja, was werden wir heute miteinander besprechen? Über was werden wir heute gemeinsam nachdenken? Ich habe heute eine Bibelstelle mitgebracht und ich bin mal gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet, wenn ich euch sage, um was es gehen wird. Es geht heute um Martha und Maria. Wer denn gerade, oh nein, nicht schon wieder, Hand hoch. Okay. Wer denkt, ich weiß ganz genau, was gleich kommen wird. Hand hoch. Um was wird es gehen? Das richtige Dienen. Okay, ja, Micha, du? Dienen, Anbetung. Okay, was noch? Wer hat sie noch gemeldet? Da hinten, irgendwo? Hand hoch, nochmal. Ja, Lazarus. Nee, heute geht es nicht um Lazarus. Ja, Doro? Beziehungen, okay, ja. Da, okay, ich dachte, alle werden sagen, oh nein, nicht schon wieder um, es geht schon wieder um Typen. Also meine Frau, wenn sie jetzt wenn ich schon mit Martha und Maria anfange, verdreht sie den Kopf. Warum? Ja, weil die sagt so, oh Martha ist die Macherin eigentlich hier in der Geschichte und die steht eigentlich nicht so gut da. Und hier werden immer die Macher fertig gemacht. Ja. Und diese ganzen faulen Socken, die sich dann zu den Füßen Jesu hinsetzen, ja, die kommen hier gerade gut durch, die bekommen hier die grüne Karte. Und dann habe ich Buße getan, als ich nochmal über diese Geschichte nachgedacht habe. Denn ich habe auch oft so gepredigt, ist mir bewusst geworden. Ich habe dann oft gesagt, es gibt Typen, ja, es gibt solche Typen, also als Frau oder als Mann. Da gibt es Typ Macher. Ja, die haben Schwierigkeiten, generell zur Ruhe zu kommen. Die denken immer nur an Machen, Tun, dies, das und so weiter und so fort. Und Maria sind so die Gemeinschaftstypen, Beziehungstypen. Die wirken eher faul, nicht so aktiv in der Gemeinde. Und das sind die dann immer so Fokus auf den Menschen legen. Und die haben sich immer so ein bisschen im Clinch, diese zwei Typen von Menschen. Und dann ist mir bewusst geworden, Michael, wo hast du denn das rausgeholt, dass es hier um Typen von Menschen gibt? Hat das Jesus hier gesagt? Hat das die Bibel so interpretiert oder habe ich das so interpretiert? Vielleicht habe ich es auch selbst irgendwo gehört, dass es so um Typen gibt und um Typen geht. Und ich würde sagen, zu 80% tue ich Buße für euch, dass ich das vielleicht irgendwann mal falsch erzählt habe, nicht richtig gesagt habe, vor dir besonders, meine Ehefrau, dass ich das gemacht habe. Aber zu 20% ist ja auch was dran. Also es gibt die Macher, ja, das ist halt so, ne, und es gibt halt dann auch die Beziehungsmenschen sind und so und oft beschweren sich die halt übereinander, dass sie nicht genug anpacken und dass die anderen sagen dann halt, hey, die müssen mehr Fokus auf Menschen legen. Das ist so, ne, das kennen wir auch so. Aber in dieser Geschichte ist es nicht so. Und das ist mir ganz neu bewusst geworden und eigentlich geht es mir heute gar nicht so sehr um Maria und Martha, sondern mir geht es einfach um den Fokus und um worauf es wirklich ankommt. Besonders der Gedanke, der mich in letzter Zeit quält, beschäftigt, foltert, wie auch immer, und für um was ich bete und dies und das und so weiter. Mir geht es immer wieder um die Gemeinde und auch um das Thema Vision. Was ist eigentlich unsere Vision? Wir haben schon letztens darüber unterhalten, wir haben eine Vision, unausgesprochen, dass wir gerne den Raum gefüllt haben wollen. Wir wollen, dass die Bude voll ist. Ja, das ist vielleicht eine unausgesprochene Vision, die wir haben. Wir warten, bis die Leute zu uns kommen, bis die Gemeinschaft so richtig hier unterwegs ist, bis es wirklich am wie in so einem Bienenstock, ne, so am Brummen ist und alles am Laufen ist und alles gut funktioniert. Und dazu brauchen wir Leute. Eine unausgesprochene Vision vielleicht für uns. Und jetzt möchte ich nochmal diese Geschichte mit euch lesen. Also ich gehe heute ein bisschen weg von Matthäus. Wir lesen in Lukas Kapitel 10, Vers 38, 42 bis 42. Da möchte ich das so ein paar Dinge mit euch teilen, die ich entdeckt habe. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, also die Jünger und Jesus, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha, jetzt könnte man wieder Typ sagen, Martha, die Aktive, ne? Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Also hier heißt es auch zu den Füßen Jesu niedersetzte. Das heißt, da gab es wohl andere Leute, die sich zu den Füßen Jesu niedergesetzt haben und sie hat sich dann dazugesetzt und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. nicht Dingen, mit dem vielen Dienen hier in diesem Fall. Also höchstwahrscheinlich sah sie die Meute von Leuten da reinkommen und das Erste, was sie sah die Arbeit. Also auf der einen Seite ist sie gastfreundlich, sie ist, sie sagt, Jesus und deine Jünger, kommt rein zu mir, mega, voll gut. Und sie nimmt ihn auf, aber sie sieht auch automatisch mit diesen Besuchsleuten auch die Arbeit, die dahinter steckt und das Dienen, was gemacht werden muss. Und die Erwartung, die sie auch an sie selbst hat, dass, welche Gastfreundschaft sie ihr anbieten möchte. Und das muss hohe Qualität sein. Also Martha aber war sehr beschäftigt, nicht ein bisschen beschäftigt, sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Und sie trat aber hinzu und sprach, jetzt kommt sie, ich weiß nicht genau wie, hat sie es laut vor allen Leuten gesagt, hat sie laut vor allen Leuten jetzt hier Maria kritisiert oder kam sie zu Jesus flüsternd, du Jesus, Herr, heißt es hier, kümmert es dich nicht? Kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich alleine gelassen hat zu dienen? Ich denke so, ne, da ist ja so ein Jesus gekommen, ne, um für die Sünden der Welt zu sterben und er ist der Messias und dass Menschen gerettet werden, zum Glauben kommen und so weiter und so fort. Und hier heißt denn Jesus, kümmert sich denn nicht? Dass meine Schwester mich alleine gelassen hat zu dienen. Also sie fühlt sich alleine gelassen. Also sie sagt nicht nur, also ihre Beschwerde ist nicht, guck mal, diese faule Sau. Ja, sorry für den Ausdruck. Denken wir manchmal so, sagen es aber nicht. Hat mich alleine gelassen zu dienen. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Aber ich finde, also Martha ist auch ein starker Beziehungsmensch gerade, oder? Würde ich sagen. Die setzt sich zwar nicht zu den Füßen Jesu, ich weiß nicht, ob es von oben herunter spricht auf Jesus, keine Ahnung, aber sie spricht zu ihm. Und sie versucht, Jesus hier auf ihr Niveau zu ziehen. Und sie denkt, dass Jesus so ticken muss, wie sie tickt. Das machen wir ja auch oft so, oder? Statt uns Jesus unterzuordnen und dass wir auf das Niveau Jesu gehen, ziehen wir alle eigentlich, hier alle anwesend, wir sind alle schuldig in diesem Sinne, ziehen wir Gott oft auf unser Niveau. Das Bibelverständnis auf unser Niveau. Ja, wenn wir über das Thema Frauen nachdenken, Kopfbedeckung und andere Sachen, wie die in der Bibel drin stehen, wir ziehen es auf unser Niveau. Was sagt Gott wirklich eigentlich? Was will er sagen? Ja? Also das sind jetzt so Knackpunkte, über die wir uns oft streiten in den Gemeinden. Über Taufe und sowas. Ja, Tradition. Wir ziehen oft Jesus in unsere Tradition auch hinein. Und Jesus hier antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, weißt du genau, wie ist es, wenn man Martha, Martha sagt? Sarah, Sarah. Ja, so, Jojo, Jojo. Johanna, Johanna. Ja, das ist schon so, so eine, keine Ahnung, das löst was aus. So, ich glaube, das löst in dem, der es hört, schon so eine Defensivhaltung aus. So, was kommt jetzt? Ja, Martha, Martha. Und dann heißt es hier, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins dabei ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Hier heißt es nirgendwo in dem Text, Martha ist die Macherin und Maria ist die Kuschelperson. Das ist die sich zu den Füßen setzt, weil sie keinen Bock hat auf die Arbeit, die ist faul. Und übrigens auch solche Typen, die eher so Gemeinschaftstypen sind oder vielleicht ein bisschen träge sind, nicht so aktiv sind, mit den Händen anpacken sind. Hey, wenn die werden anders aktiv. Die werden dann am Handy aktiv, ja. Sie werden dann mit anderen Sachen aktiv, die unbedingt nicht so konstruktiv sind vielleicht, ne? Die zocken vielleicht mehr oder was weiß ich. Sie werden auch aktiv auf eine andere Art und Weise. Und das heißt nicht, dass Gemeinschaftsmenschen automatisch immer Jesus suchen, weil das würde man hier vielleicht rauslesen aus so einem Text, wenn man das mit den Typen so interpretiert. Das stimmt gar nicht. Ja, die verstecken sich vielleicht hinter der Arbeit, aber die anderen verstecken sich hinter den anderen Dingen auch. Die tun auch andere Dinge. Die sehen noch nicht so aktiv aus. Vielleicht. So jetzt zu den 20% Typen, die hier vielleicht noch drin vorkommen. Aber hier gibt es eine ganz andere Aussage. Hier heißt es in Vers 42, Maria aber hat das gute Teil erwählt. Hier gibt es das Wort erwählt. Maria hat entschieden, Maria hat eine Wahl getroffen. Sie hatte die Wahl und der Standard ist wahrscheinlich, dass Martha und Maria zusammen dienen. zusammen anpacken, wenn Gäste da sind. Doch Maria hat in diesem Moment, als Jesus durchs Haus durch die Tür durchgekommen ist, eine Entscheidung getroffen. Hier habe ich es nicht mit einem normalen Menschen zu tun. Hier habe ich es nicht mit einem normalen Gast zu tun. Hier habe ich es mit jemandem zu tun. Da ist es besser, dass ich mich hinsetze. Und ich glaube, und dazu hat sie sich entschieden, das war ihre Wahl, die sie getroffen hat. Wir wissen nicht genau, ob Maria ein Gemeinschaftstyp ist oder nicht, ob sie eine Macherin ist oder nicht. Vielleicht ist Maria genauso eine Macherin wie Martha. Aber sie hat in dem ganzen Tun, hat sie eine Wahl getroffen, ich setze mich zu den Füßen Jesu. Und sie konnte, und das ist meine Theorie jetzt, der Grund, warum sie still sitzen konnte, war der, weil sie ihren Fokus auf Jesus gelegt hat. Wenn wir uns dann die Martha anschauen, wie die Martha angetrieben wird und was eigentlich das hinter dem ganzen Dienen steckt, ja, das ist das Besorgtsein. Und Sorge hat immer was mit Furcht zu tun. Das heißt, Martha ist angstgetrieben, angstgesteuert. Und dahinter, und das wird dann in den Begriff Sorge, verbirgt sich hinter dem Begriff Sorge. Was bedeutet das denn? Das heißt, Martha wird so gesteuert, sie denkt, oh, es könnte ja nicht genug zu essen da sein. Was werden die Menschen denken? Und das ist ihre Antriebskraft, die sie durch die Gegend huschen lässt, durch die ganze Küche und alles Mögliche machen lässt. Was ist, wenn jemand nicht genug zu trinken hat? Was wird er denken vielleicht? Sorgen können es sehr aktiv machen. Sorgen können unseren ganzen Fokus rauben. Wenn eine Gemeinde durch Sorge als Motivator angetrieben wird, dann kann sie von außen sehr aktiv aussehen und sehr lebendig aussehen und trotzdem komplett am Ziel vorbeilaufen. Und das ist, glaube ich, was uns auch oft passiert, dass wir den Fokus, ach egal, ich lasse das jetzt so, ich werde mir keine Sorgen machen, dass wir den Fokus verlieren. Und ich habe das Gefühl, dass das uns sehr, sehr schnell passieren kann. Also ich habe nochmal über diese Geschichte nachgedacht und habe angefangen, auch innerlich ein bisschen Buße zu tun. Ich habe gemerkt, ey, um was geht es mir eigentlich in der Gemeinde? Wir denken über die Vision nach. Wir brauchen ein Projekt. Und ich glaube, wenn wir Jesus als Vision verlieren, dann werden wir super aktiv. Dann fangen wir uns an zu bewegen und machen Dinge und wir denken, das muss und dies und jenes und so weiter und so fort. Und Sorge treibt uns an, was, wenn wir nicht das tun? Was wird dann mit den Männern, was wird dann mit den Frauen, was wird dann mit den Gläubigen, was wird mit der Gemeinde werden? Und das ist eine furchtangetriebene Motivation, Dinge zu tun. Und wie oft tue ich vielleicht auch in meiner Position? Ach, wenn ich das nicht tue, was werden die denken? Ach, wenn ich den nicht besuche und auch wenn ich den nicht anrufe. Ach, wenn ich das und dies und jenes. Wisst ihr was? Ich habe mich gefragt, nachdem Maria sich zu den Füßen Jesu gesetzt hat und so richtig zugehört hat und so richtig mit ihm Zeit verbracht hat, mit seinen Worten, in seiner Gegenwart rumgesessen hat. Später, als dann die ganzen Leute weg waren, hat sie sicherlich mit angepackt, bin ich mir ganz sicher. Ich glaube nicht, dass sie sich pennen gelegt hat. Das hätte die Martha niemals zugelassen. Sondern sie war in der Küche und hat Martha geholfen. Doch ich glaube, es war ein Unterschied in dem Herzen. Maria, sie war am Schweben. Sie war erfüllt. Sie war in der Küche und nicht in der Küche zur gleichen Zeit. Sie hat über die Worte nachgedacht. Sie hat geträumt und zur gleichen Zeit. Sie hat Dinge gemacht mit einem ganz anderen Herzen, als es die Martha gemacht hat. Beide haben eine Wahl getroffen. Die eine hat sich entschieden, okay, ich gehe den typischen Weg, den man geht, wenn Gäste zu einem nach Hause kommen. Ich entscheide mich für die Sorge. Und die andere hat gesagt, ich lasse alles stehen. Ich lasse die ganze Bedienung weg. Mir ist es egal, was die Menschen jetzt denken werden. Und ich setze mich und lege meinen Fokus auf Jesus. Wenn wir, und das glaube ich persönlich von mir selbst, und ich glaube das sogar für die Gemeinde, wenn wir anfangen, nach einer Vision zu suchen in der Gemeinde, dann haben wir den Blick verloren, um was es wirklich geht, dass es um Jesus geht. Er ist es, der unser Leben verändert. Er ist es, der unser Herz neu macht. Wir haben am Donnerstag hier Gemeindeaufnahmen gehabt. Und dann haben wir, Matthias, wo ist Matthias Hung hier? Er hat mir dann am Abend geschrieben, boah, das war so eine Hammer-Gemeindestunde. Sorry, dass ich das hier so offenbart gehabt habe. Ja? Ich weiß nicht genau, ob ihr das auch so empfunden habt, die da waren. Ich habe auch so empfunden. Wir waren erbaut. Wir haben Zeugnisse gehört. Wir haben von Menschen Zeugnisse gehört, wie sie gelebt haben oder was sie gemacht haben. Und dann wo sie an den Punkt gekommen sind, wo Gott den Fokus von Jesus auf sie gelenkt hat und sie Jesus erkannt haben, verstanden haben. Und dann wurde mein Herz berührt und dann wurde ich verändert und dann fing dieses neue Leben an. Walter erzählte, wie er dann seit diesem Moment dann insgesamt 50 Jahre am Wort dem Herrn gedient habe. Davor nicht, aber dann dieses Ereignis durch eine Evangelisation und andere Geschichten, die wir gehört haben. Jesus macht den Unterschied in der Gemeinde. Jesus macht den Unterschied in uns, als ich Jesus erkannt habe, wer er ist. Ich habe davor oft zu Gott gebetet, vergib mir meine Schuld und vergib mir meine Sünde und ich habe niemals Befreiung in meinem Herzen erlebt. Und eines Tages habe ich verstanden, Jesus, das ist der Name, das ist der Herr der Herren, der mir gegeben worden ist. Ich habe seinen Namen angerufen und ich wurde gerettet und Freude ist in mein Herz hineingekommen. Und plötzlich hatte ich Augen gehabt für die verlorenen Menschen. Plötzlich wollte ich Menschen von Jesus, von Gott erzählen. Das hat mir keiner eingetrichtert. Es gab keine Gemeinde, keine Kirche in meinem Leben. Gott hat das einfach gemacht. Jesus ist die verändernde Kraft und Macht in unserem Leben. Nicht eine Veranstaltung, nicht eine coole Aktion. Jesus, die ganzen Veranstaltungen und Aktionen, die wir machen, ist nur das wie wir Jesus zu den Menschen bringen können. Die Menschen wiederhergestellt werden können. Die Menschen Jesus wieder erkennen und verstehen können. Worauf liegt dein Fokus gerade in deinem Leben? Das ist ein Herzensschrei, den ich von Gott in meinem Herzen gehört habe, für mich selbst, für mein Leben. Mann, so viele Dinge sind mir wichtig, genauso wie bei Martha. Aber ich habe den Fokus verloren. 20 Jahre lang Christ sein und dann bin ich in die Gemeinde reingekommen und auch davor, vor der Gemeinde, relativ schnell ging es um meine eigenen Anstrengungen, um brav sein, um richtig handeln und dies und so weiter und so fort. Und ich kümmere immer noch mich um das Alte, versuche mein Altes zu verbessern. Ich gebe mir die Mühe, strenge mich an, das Gesetz einzuhalten und brav zu sein. Dann bitte ich noch zu Gott, Herr, gib mir dem alten Menschen, gib mir Kraft. Kraft zu lieben, Kraft zu vergeben, Kraft nicht zornig zu sein. Statt anzuerkennen, ich bin tot, ich kann nichts. Nur durch Jesus kann ich stark sein. Nur Jesus kann mein Herz verändern. Wer ist schon Jesus? Wer ist das überhaupt? Matthäus 16, da spricht Jesus mit seinen Jüngern und fragt, was denken denn die ganzen Menschen, wer ich bin? Und dann sagt er, du bist ein Mensch, Prophet, Johannes, wie auch immer und so weiter und so fort. Und dann fragt er, was denkt denn ihr, wer ich bin? Und sagt Petrus, du bist der Christus, du bist der Messias, du bist der Versprochene, der im Alten Testament schon zigtausend Mal angekündigt worden ist. Du bist gerade die Erfüllung dessen, was Gott im Alten Testament gesagt hat. Du hast Worte des ewigen Lebens. Durch dich, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Da habe ich so ein bisschen überlegt, interessant, also ist mir so bewusst geworden neu, es ist unglaublich, wie schon mal den Fokus verliert. Im Alten Testament wurde gesagt, uns wird ein Kind geboren, heißt es hier. Sein Name wird sein Wunderbar. Er wird Ratgeber genannt werden. Er wird starker Gott genannt werden. Er wird ewiger Vater genannt werden. Wer wird in der Bibel als Friedefürst, als ein Herr des Friedens beschrieben? Wer ist in der Bibel der gute Hirte, der den Menschen nachgeht, der sich um die Menschen kümmert? Wer ist denn der Weg, auf den wir gehen sollen in der Bibel? Wer ist die Wahrheit? Wer ist das Leben? Wer ist das himmlische Manna, das Brot, welches vom Himmel gekommen ist? Wer ist das lebendige Wasser, welches unsere tiefen Bedürfnisse stillt? Wer ist der Weinstock? Wer ist denn unsere Freiheit? Jesus ist das Geheimnis verborgen vor Grundlegung der Welt, jetzt offenbart in der letzten Zeit. Wer ist die Tür? Wer ist das Licht der Welt? Wer ist das Lamm Gottes? Wer ist der Bräutigam? Wer ist der Sohn Davids? Wer ist der Christus? Wer ist der Erretter? Wer ist der Gesalbte? Wer ist der Messias? Wer ist der Sohn Gottes? Wer ist König der Könige? Wer ist das Wort Gottes? Wer ist das Fundament und der Eckstein? Wer ist der wahre Hohenpriester? Wer ist der Morgenstern? Wer ist es, der nachgeht und die verlorenen Schafe sucht? Wer ist es, der uns erfrischt und uns die Last abnimmt? Wer ist es, der unsere Sünde wegnimmt? Wer ist für uns gestorben? Wer ist von den Toten auferstanden? Wer ist es, der heilt? Wer ist es, der frei macht? Wer ist es, der unsere Seele zur Ruhe bringt? Wer ist es, der in den Himmel fuhr? Wer ist es, der sich zur Rechten Gottes gesetzt hat? Wer ist es, der uns weiße Kleider gibt und wer uns unsere neue Gerechtigkeit schenkt? Wer ist es, der auf Wasser gelaufen ist und uns auf Wasser laufen lässt? Wer ist es, der Wasser in Wein verwandelt hat? Und jetzt kommt es noch dazu. Und wer ist der Erste und der Letzte? Wer ist das Alpha und das Omega? Dann heißt es in der Schrift, wer seinen Namen anruft, den Namen Jesus Christus, den Messias, den Gesalbten, den Erretter, der wird gerettet werden. Er alleine verändert unser Herz. In Johannes 16, Vers 13 bis 14 heißt es, sogar über den Heiligen Geist. Da heißt es, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, also später, das war noch zu der Zeit, bevor der Heilige Geist gekommen ist, der Heilige Geist wird kommen, er wird in uns Menschen wohnen. Und alle, die an Jesus glauben und ihn als Christus angenommen haben, haben diesen Heiligen Geist. Und dann heißt es, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird euch verkündigen. Und dann heißt es hier in Vers 14, dieser Heilige Geist, den wir haben, er wird mich verherrlichen. Dazu haben wir den Heiligen Geist bekommen, damit Jesus in unserem Leben groß gemacht wird. Wir haben nicht den Heiligen Geist gemacht, um brave Menschen zu bekommen, um brave Menschen zu werden. Wir haben nicht den Heiligen Geist bekommen, um die 10 Gebote und das Gesetz einzuhalten. So, wir haben den Heiligen Geist bekommen, damit Jesus in unserem Leben groß gemacht wird und wir ihn mehr erkennen und mehr verherrlichen. Und das habe ich so oft in meinem Leben gemerkt, wenn ich dann mit Sünden zu kämpfen hatte und Buße getan hatte für gewisse Sünden. Ich habe immer wieder gebetet, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Und wenn man ganz genau mal einmal so still wird und hinhört und sich fragt, sag mal Gott, was soll das eigentlich überhaupt? Hä? Wo ist eigentlich jetzt dein Heiliger Geist? Du siehst doch, ich bin gerade ein braver Mensch, ein braves Kind. Du siehst, ich will das gerade nicht tun. Warum erfüllst du mein Herz jetzt nicht mit Frieden und Freude und Dankbarkeit? Du musst doch im Himmel jubeln, wo ich gerade Buße tue für diese Sachen. Aber nichts. Im Gegenteil, je mehr ich dafür bete, umso mehr bin ich frustriert, weil ich erkenne, wie sündhaft ich eigentlich bin und wie leer ich eigentlich bin. Dann, nach einer gewissen Zeit, wenn man sich so mit dem Kopf gegen die Wand gehauen hat die ganze Zeit, um wieder ein besseres Gefühl zu bekommen, um sich freier zu fühlen, plötzlich irgendwann denkst du, ach, weißt du was, ich kippe auf. Weißt du, Herr, du bist Herr für mich gestorben, Jesus. Ich baue jetzt komplett auf deine Gnade. Entweder reicht dein Blut oder nicht. Und plötzlich passiert etwas in dir. Plötzlich geht ein Licht an. Und plötzlich stellt sich der Heilige Geist dazu. Und plötzlich gibt er dir Frieden. Warum? Weil Jesus groß gemacht wird. Wir leben im Neuen Testament, im Neuen Bund. Nicht mehr im Alten Bund. Durch Jesus. Und Paulus sagt das so gut. Er sagt, nicht mehr lebe ich. Das war tiefe Erkenntnis und Offenbarung. Herzenshaltung, Verständnis. Nicht mehr lebe ich, nicht mehr stelle ich mein Vertrauen auf mich. Nicht mehr bin ich ist derjenige, der brav und fromm und gut unterwegs ist. Ich glaube nicht mehr an mich selbst. Ich lege nicht mehr meine Hoffnung auf mich selbst. Ich versuche nicht mehr selbst, sondern Christus in mir. Der lebt und auf ihn setze ich meine Hoffnung. Er ist meine Gerechtigkeit, er ist meine Friede, er ist meine Erfüllung. Er ist mein Alles geworden, sagt er hier. Dazu haben wir den Heiligen Geist bekommen, damit Jesus in unserem Leben groß gemacht wird. Und so sagt er auch in 1. Korinther 2, in Philipper 3 sagt er auch, ab Vers 7, früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn. Er spricht über seine Gerechtigkeit, über sein Anstrengen, sein Bemühen und wie er versucht hat, gerecht vor Gott zu werden und eigentlich ziemlich gut darin war, eigentlich besser als die meisten sogar, sagt er hier. Und dann sagt er hier, früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn. Meine Anstrengung hielt ich für einen Gewinn. Alles, was ich in meiner Frömmigkeit gemacht habe, hielt ich für einen Gewinn, sagt er. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, jetzt, wo ich Christus, also heißt den Messias, den Erretter, den Gesalbten, den Versprochenen, seit Tausenden von Jahren schon, Versprochenen, wo ich ihn kennengelernt habe, betrachte ich sie als Verlust. Und dann weiterhin, ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos. Das ist alles nichts, das ist wertlos. Wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Christus Jesus, also wirklich nicht nur Jesus, übrigens das ist wichtig, nicht nur Jesus. Zu der Zeit Jesu gab es auch andere Jesusse. Heute gibt es auch in Jesus, besonders in spanischen Ländern, Jesus. Das ist nicht nur im Namen Jesu. Das ist der Name Jesu, der Gesalbte, der Christus, der Erretter. Das ist seine Identität. Christus Jesus als meinen Herrn, als meinen Bestimmer kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren. Alles und betrachte es auch als Dreck. So sehr war seine Erkenntnis über Jesus, seine Erfahrung mit Jesus. Eine klare Unterscheidung zwischen alt, dem alten Paulus und dem neuen. Nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Weiß nicht genau, wie es der Maria gegangen ist, als der Maria durch die Küche schwebte. Sagt er, ich bin so froh, dass ich alles liegen und stehen gelassen habe. Das ist Dreck im Vergleich zu dem, was ich vorhin hatte. Ich habe mich zu den Füßen von dieser meiner Auflistung hingesetzt. Ich habe zu den Füßen von Alpha und Omega gesessen, dem, der alles verändert, der alles neu macht. Jesus in mir. Ach, ich weiß nicht genau, wie es der Martha wohl ging. Im Nachhinein, wo sie vielleicht an Jesus erkannt hat und verstanden hat. Hat sie vielleicht gedacht, Mist, wieso habe ich diese Gelegenheit verpasst? Ich hätte mich auch zu den Füßen Jesu hinsetzen sollen und ihm zuhören sollen, meinen Fokus auf ihn legen sollen. Ich habe mal von einer Frau, das war bei den Visionstagen, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ich habe auch vergessen, was ich da gepredigt habe. Auf jeden Fall sagte sie, daran habe ich mich erinnert, sie sagte, als ich angefangen habe, Gott hat von ihr gefordert, sozusagen, oder verlangt oder gefragt, wie auch immer, du sollst mir den Montag weihen. Ich will mit dir am Montag Gemeinschaft haben. Und dann hat sie gesagt, wie Montag? Nein. Sie ist auch so eine Macherin. Und hat sie gesagt, nein, der Montag, das ist mein Putztag und Waschtag und alles mögliche und so weiter. Das geht gar nicht. Naja, und dann hat sie es gemacht. Und hat sie diesen Tag Gott geweiht und hat gesagt, das ist der Tag, wo ich meinen Fokus auf Jesus setze. Und hat sie gemerkt, als sie dann angefangen hat, ihren Fokus auf Jesus zu setzen, dass viele Dinge, die sie gedacht hat, dass sie machen muss, dass sie gemerkt hat, sie muss sie gar nicht machen. Sie konnte erst zur Ruhe kommen, wo sie ihren Fokus auf Jesus gesetzt hatte und dann sogar gemerkt hat, diesen ganzen Aktivismus, den ich in meinem Leben habe, den brauche ich gar nicht. Ich brauche nur Jesus. Und dann hat sie auch gemerkt, vieles muss sie gar nicht tun, vieles tut auch er. Wer baut denn seine Gemeinde? Sind wir das? Oder was hat Jesus gesagt? Ich werde meine Gemeinde bauen. Und dann solch eine Gemeinde, die von der Hölle nicht überwunden werden kann. Jesus baut seine Gemeinde. Ihr könnt später vielleicht nach dem Gottesdienst euch mal unterhalten, was hier in dieser Auflistung gefehlt hat. Wer ist Jesus für dich? Brot, Wasser des Lebens oder andere Dinge, die ich nicht erwähnt habe. Da gibt es so viel davon. Er ist einfach das Zentrum in der Bibel, das Zentrum in der Geschichte der Menschheit. Und ich wünsche uns mit Offenbarung 3 oder Vers 20, hier heißt es, alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Hier in der Übersetzung heißt es, mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Werde wach. Lass uns Jesus in unser Leben hineinlassen, mit einem Strick vielleicht sogar. Strick aus Liebe, genauso wie es mit der Tempelreinigung in der Bibel gemacht hat, wo er hingekommen ist und die ganzen Tische und all das Unnötige, all das Ganze, was aus unserem Gotteshaus, unserem Tempel hier, Gottestempel geworden ist. Lass ihm das alles rauskicken, damit er die einzigste Person ist, Person der Anbetung, der einzigste Gott ist, der uns diese Dinge alle geben kann, der unsere Grundbedürfnisse stillen kann, der uns erfüllen kann und segnen kann, der uns erretten kann. Und alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Wenn Gott uns lieb hat, wird er uns erziehen. Er wird uns zurechtweisen. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Merkst du denn nicht, oh, das ist dieser Vers, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Merkst du es nicht, dass ich vor deiner Tür stehe und anklopfe? Merkst du denn nicht, dass dein Leben ohne Jesus, ohne ihn, verloren ist? Merkst du denn nicht, dass egal wie sehr du dich anstrengst, du erreichst es nicht und du schaffst es nicht? Merkst du denn nicht, dass du nicht aus eigener Kraft Dinge überwinden kannst? Merkst du denn nicht, dass du Jesus brauchst? Als Kraft, als Quelle der Liebe. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein. Eine Entscheidung, eine Wahl treffen wie Maria. Setze mich hin und ich öffne meine Herzenstür, Und dann verspricht er uns, dass er hineingehen wird und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm, / ihr, und er mit mir, sie mit mir. Und heute möchte ich uns alle aufrufen, hier vor Ort, online, vor der Kamera. Schau nochmal in dein Leben hinein. Wenn du schon jahrelang Christ bist, so wie ich, vielleicht musst du umkehren. Vielleicht musst du den Fokus neu setzen. Wir als Gemeinde vielleicht den Fokus neu setzen. Jesus ist die Lösung. Jesus ist die Antwort. Aber wenn du vielleicht noch Jesus in deinem Leben noch gar nicht hast und du bist total auf der Suche und hast diesen Frieden nicht, dann rufe heute den Namen Jesu Christi an. Und du wirst diese Errettung erfahren. Du wirst sehen, wenn du dein Herz öffnest für ihn, dass er in dein Herz hineinkommen wird und mit dir essen halten wird, Gemeinschaft haben wird. Und der Friede Gottes wird in dein Herz hineinziehen, wenn du dein Herz öffnest für ihn. Und das wird aus uns Folgendes machen: Das wird aus uns nicht eine GmbH mit beschränkter Hingabe machen, sondern wir werden eine GmbH sein, das heißt mit besonderer Hingabe. Das möchte ich sein. Eine GmbH, eine Gemeinde mit besonderer Hingabe, weil Jesus in meinem Leben ist, weil Jesus mein Leben verändert hat. Lass uns gemeinsam aufstehen und ich möchte gerne mit uns zusammen beten. Herr Jesus, unser Vater, Herr, ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass du unsere Augen öffnest, Herr. Ich bitte dich, dass wir umkehren zu dir, Herr. Umkehren zu dem lebendigen Gott. Umkehren zu dem Messias, dem Erretter. Dass dein Name groß gemacht wird, Herr, in unserem Leben. Herr Jesus, du möchtest so gerne unsere Herzen erfüllen und glücklich machen. Fröhlich machen. Herr, und du stehst jetzt vor unseren Herzen. Herr, hilf uns, unsere Herzen dir gegenüber zu öffnen. Und danke, Herr, dass du dein Wort halten wirst. Du wirst einziehen und du wirst unser Leben verändern. Ich danke dir dafür. Segne uns alle, die wir heute das Wort gehört haben, hier vor Ort und auch vor der Kamera, vor den Monitoren, Herr. Schenke deinen Frieden, schenke deine Führung, schenke deine Leitung, schenke eine Erneuerung, schenke uns, Herr, eine innere Erweckung. In dem Namen Jesu Christi. Amen.